Ist ein minimalistisches Leben etwas für dich? Und was bedeutet das eigentlich? Geht es dabei wirklich nur um das reine Ausmisten und Loslassen von materiellen Dingen? Ich habe heute die liebe Britt Morbitzer im Interview und sie nimmt uns mit auf ihren Weg von viel zu weniger Zeug und welche Prozesse dies auf einmal im Innern losgetreten hat. Denn für Britt ist Minimalismus weniger der Verzicht, sondern eine wahre Lebenseinstellung, die zu mehr Freiheit und Zeit für einen selbst führt. Denn durch das Ausmisten und Loslassen erschaffst du dir einen Raum und die Zeit zur Reflexion. Viel Spaß bei diesem wunderbar inspirierenden, erfrischenden Interview mit Britt. Herzlich willkommen im Good Karma Club, dein Podcast rund um Yoga und Meditation für ein fröhliches, zufriedenes Leben und jede Menge Good Karma. Mein Name ist Ute, Yoga- und Meditationslehrerin aus Mainz und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Heute darf ich dir die liebe Britt Morbitzer aus Mainz vorstellen. Britt ist freiberufliche Genussmentorin, fünffache Buchautorin, eine wahnsinnig gute Köchin und überzeugte Minimalistin. Und ich glaube, auf 25 Quadratmetern oder ein paar zerquetschte mehr hat sich Britt ihr erfülltes Zuhause erschaffen, in welchem auch die Ideen und die Rezepte für ihr neues Kochbuch Einfach vegan genießen entstanden sind. Liebe Britt, schön, dass du heute da bist.
Danke, liebe Ute, dass ich hier sein darf.
Und du dir die Zeit genommen hast. Magst du der ganzen Einführung von mir noch irgendwas hinzufügen? Hat was gefehlt?
Tatsächlich hat es das ziemlich genau auf den Kopf getroffen.
Sehr gut. Die liebe Britt ist, wie ich das ja schon gesagt habe, eine überzeugte Minimalistin. Und ich glaube, damit wir alle so einen Common Ground haben, auf dem wir jetzt dieses Gespräch führen, lass uns doch nochmal erstmal den Begriff Minimalismus ein bisschen klären. Was verstehst du darunter?
Ich verstehe unter Minimalismus weniger das, was ich alles zu Hause habe, so wenig wie möglich ist, sondern eher das Bewusstsein für die Dinge, die ich besitze. Die meisten Menschen denken, oh Gott, ein Minimalist, der hat bestimmt nur einen Futon zu Hause liegen und nur eine Kleiderstange und sonst nichts. Es gibt natürlich auch Menschen, die so leben, aber ich lebe nicht so. Bei mir zu Hause sieht es tatsächlich auch sehr gemütlich aus und ich habe auch ein paar Bilder an der Wand hängen. Aber das sind alles Dinge, die mir ein Wohlgefühl schenken und mit denen ich mich gerne umgebe und an denen ich mich erfreue und die mich inspirieren. Und deswegen dürfen die alle um mich sein.
Was ist da so, was dir besonderes Wohlfühlen dann zum Beispiel gibt zu Hause?
Ja, zum Beispiel habe ich senfgelbe Vorhänge und ich habe ein paar Bilder, die illustriert sind von meiner lieben Freundin Annika mit ja belegten Broten und so einem Frühstücksset oder eben auch so einem so einer schönen alten Zeichnung von verschiedenen alten Gemüsesorten. Und dieses Farbenspiel mit verschiedenen Holzsorten, das schafft einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich zu Hause wohlfühlt.
Ohne dabei jeden, entschuldigt meine Worte, Scheiß zu haben, richtig?
So, ja, so ein Nippes.
Genau, Nippes, ja. Also hat es ja im Grunde gar nicht mal so sehr mit Verzicht zu tun, sondern echt die bewusste Entscheidung, was von den Dingen bringt mir eben so einen Wohlfühlcharakter oder was von den Dingen erfüllen auch so ein bisschen oder bringen Fülle in mein Leben, anstatt, nein, das kann ich jetzt nicht, das kann ich nicht und ich darf nur 100 Dinge haben, ja. Und so weiter und so fort. Jetzt warst du ja sicher nicht immer so,
unterwegs und so minimalistisch. Ich glaube, auf deiner Webseite hast du auch beschrieben, von der Altbauwohnung in das Einzimmer-Apartment bist du gezogen. Nimm uns mal ein bisschen mit auf deinen Weg, wie diese Sinneswandlung, die es ja schon fast ist, wie es dazu kam.
Ja, tatsächlich habe ich früher ziemlich viel Zeug um mich gehortet. Ich hatte fast 10 Jahre lang einen Beruf, der mir gar keinen Spaß gemacht hat, bei dem ich auch relativ viel Geld verdient habe. Und am Ende des Monats war davon nichts mehr übrig, weil ich eben meine Unzufriedenheit kompensiert habe, indem ich einfach Dinge gekauft habe. Sachen für die Küche, Küchenmaschinen, Kleidung, Schuhe, Handtaschen, Schminke, alles, was man so kaufen kann und um sich haben kann. Und das wurde das erste Mal weniger, als ich meinen Café eröffnet habe, 2014. Da kam dann der erste Ausmistschwung. Da bin ich auch in eine etwas kleinere Wohnung gezogen. Und als ich dann das Café geschlossen habe, Ende 2016, kam dann auch noch mal so eine kleine Krise, in der ich mich selbst wieder irgendwie herausziehen musste und mich selbst finden wollte. Und da lagen mir ganz viele Dinge, ja, nicht nur schwer im Magen, sondern halt auch in meiner Wohnung rum. Und das war so ein von jetzt auf gleich Moment. Also ich habe irgendwie nicht den Hahn gefunden, den ich auf- bzw. zudrehen muss, damit es mir besser geht. Und habe irgendwann die Netflix-Doku Minimalism von The Minimalists entdeckt und habe die dann geguckt und bin danach ins Bett gegangen und bin dann nachts um 3:30 aufgestanden und habe einfach angefangen, alles in Säcke zu packen, einzupacken, wegzupacken, auszusortieren. Und habe, glaube ich, innerhalb von von der Woche oder 2 Wochen alles losgelassen. Ich hatte eine 55, 56 Quadratmeter große Wohnung hier in Mainzer Neustadt und auch so Altbaustil mit Holzdielenboden und echt schön so einer Wohnküche und hatte da am Ende aber wirklich nur noch meine Matratze liegen und eine Kleiderstange und mein Nachtschränkchen und noch so einen kleinen Tisch und Klappstuhl vom Balkon. Und dann bin ich auf Wohnungssuche gegangen, weil ich auch so den Abschnitt einfach hinter mir lassen wollte. Und habe gedacht, okay, also 2-Zimmer-Wohnung brauchst du jetzt nicht mehr, weil was soll ich mit dem Platz? Ich habe ja keine Sachen mehr. Und habe mich dann für das 25 Quadratmeter Apartment mit Balkon entschieden und habe mir da dann die Sachen zusammengekauft, auch alle aus eBay Kleinanzeigenmarkt und gebraucht und alte Sachen, weil das mir so ein besonderes Wohlfühlgefühl gibt, wenn die Sachen irgendwie schon was erlebt haben. Also die strahlen dann was ganz Besonderes aus, als wenn das jetzt so ganz cleane, weiße Lackmöbel sind aus einem großen Möbelhaus. Das ist für mich, da fühle ich mich einfach nicht wohl.
Ja.
Ich brauche Dinge, die irgendwie schon gelebt haben oder schon viel erlebt haben. Und da habe ich mich dann nach und nach eingerichtet. Aber auch da in den 25 Quadratmetern kommt man immer wieder an einen Punkt, wo ich mir dann denke, okay, jetzt ist wieder Zeit, auszumisten. Also viele meiner Freunde haben dann auch gesagt, okay, das ist dein Kleiderschrank und da sind deine Schuhe drin. Und wo kommen deine Klamotten hin? Weil ich hatte früher wirklich so viele Schuhe, dass ich locker 3 Monate jeden Tag ein anderes Paar hätte anziehen können. Und jetzt habe ich halt nur noch 3 Paar Schuhe und einen kleinen Kleiderschrank. Und das ist für viele undenkbar. Also viele wünschen sich das oder sehen das und denken so, oh geil, aber oh nee, wo soll ich denn mit meinem ganzen Kram hin? Aber das ist, es war bei mir tatsächlich ein großer Schmerzpunkt damals, als ich die Entscheidung getroffen habe. Und es musste sich was ändern und das war einfach mein Ventil. Und es hat sich dadurch auch sehr, sehr viel geändert. Also mit dem Umzug und dem Loslassen von dem ganzen alten Kram kamen auch ganz viele neue Ideen, neue Möglichkeiten und auch ganz viele Buchideen und Aufträge. Und das war schon, also es war ein echter Durchbruch, sag ich mal, auch in meiner persönlichen Entwicklung, den Schritt dann zu gehen.
Ja, also quasi diese äußerliche Reinigung und dieses äußerliche Loslassen, was du ja in dem Schritt, in dem Moment getan hast, das war ja auch eine absolute innerliche Reinigung.
Ja, total. Also es ist ja oft so, wenn man sich irgendwie ein bisschen durcheinander fühlt und unfokussiert ist, wenn man sich dann mal umguckt, wie sieht denn die Wohnung aus? Die Wohnung spiegelt oft so auch das Innere wider. Und mir tut's dann gut, erst im Außen anzufangen, aufzuräumen und zu putzen und auszumisten, um dann wieder Klarheit zu haben und mich auch im Innen sortieren zu können. Und das ist jetzt tatsächlich, passiert es in regelmäßigen Abschnitten. Ich hatte jetzt erst letzte Woche wieder so einen Moment, wo ich dann komplett den Kleiderschrank ausgemistet habe. Und sieht jetzt immer noch so ein bisschen chaotisch aus, weil die Sachen müssen dann natürlich auch irgendwo hin. Also ich bin dann auch niemand, der die in den Sack schmeißt und dann in den Restmüll, sondern schon guckt, dass die Dinge noch zu jemandem finden, der eben Freude daran hat, sie spende oder ja, dann noch verkaufe, wenn sie sehr gut erhalten sind. Das ist mir auch sehr wichtig, aber dementsprechend leicht chaotisch sieht es dann auch im Moment noch bei mir aus.
Ja, das ist so, so interessant einfach, was dieser eine Schritt des Aufräumens irgendwie so innerlich auch lostreten kann und dann auch bei dir entwickelt hat. Du hast ja, dann kam wahrscheinlich auch dieses Buch Weg damit in diesem ganzen Prozess, ne?
Genau. Also währenddessen habe ich ja schon zwei Bücher mit Julian Anke vom Nice geschrieben, die Eis- und Backbücher. Und dann kam tatsächlich, als ich dann quasi mit meinem eigenen Ausmistprozess durch war, das Buchangebot von dem Verlag für Weg damit. Genau, in 66 Tagen zum neuen Ich. So ein Journal, und das beruht auf der Feststellung, dass man eben 66 Tage braucht, um neue Gewohnheiten zu etablieren.
Ja.
Und das ist eben ein kleines Journal, ein Buch, wo eben für 66 Tage jeweils eine Übung oder ein Zitat oder ja auch eine Liste und Aufgaben drin stehen, die man eben machen kann, um von seinem Zeug loszukommen.
Ja, wo, also das Buch packe ich in die Shownotes natürlich, alle anderen Bücher auch von Britt und Britts Website und. Aber so ein Tipp jetzt, jemand hört gerade zu und denkt sich, mein Kleiderschrank, der könnte mal ausgemistet werden. Hast du einen Tipp, wo fange ich an? Weil meistens denkt man sich ja auch, wo fange ich jetzt bei dem Ganzen Zeug, das ich habe, an?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Typen, so verschiedene Ausmisttypen. Die einen, die sagen, okay, ich räume jetzt alles aufs Bett und räume dann nur die Sachen ein, die ich die letzten 3 Monate auch anhatte. So, und dann, das kann man auf alle Fälle machen. So, der Typ bin ich auch, alles raus und dann radikal aussortieren. Und es ist, glaube ich, ganz gut zu sagen, okay, was hatte ich die letzten 3 Monate an oder nicht? Es gibt ja schon noch bei uns hier die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Jahreszeiten. Aber ja, auch da werden die Übergänge immer fließender. Und bei mir ist es so, dass ich viele Sachen, also Wintersachen jetzt, so Stricksachen natürlich nicht, aber viele Sachen, die ich im Sommer trage, auch im Winter trage. Also eine Culotte oder so ziehe ich im Winter halt immer mit Strumpfhose an oder ein T-Shirt dann unten drunter oder unterm Kleid oder so. Oder über ein Kleid auch drüber. Das sind dann so Sachen, die, also man entdeckt auch ganz neue Kombinationsmöglichkeiten, wenn man weniger Klamotten hat. Es gibt natürlich auch noch die Methode, ich hänge alle Kleiderbügel verkehrt rum hin. Also, dass die Haken nach vorne zeigen. Und immer, wenn ich einen Teil an hatte, hänge ich das mit dem Haken nach hinten. Und wenn halt nach 4 Wochen oder 3 Monaten, je nachdem, welchen Zeitraum man sich setzt, die Haken, die alle nach vorne zeigen, weiß man, okay, die hatte ich jetzt auch alle nicht angehabt. Das ist nochmal ein ganz gutes Indiz für die, die eben nicht so radikal unterwegs sind.
Ja, so Stück für Stück, genau. Schritt für Schritt, ja. Aber das ist ja auch nur die eine Seite des Ganzen, also dieses Ausmisten zu sehen, was habe ich denn so in diesem Thema Minimalismus, ja, ein bisschen enthaltsamer, sagen wir mal, nachhaltiger zu leben. Aber da ist ja auch noch die andere Seite, und zwar der Konsum. Wenn es darum geht, ich kaufe mir was Neues. Wie hat sich das bei, weil das kann ich mir vorstellen, das hat sich durch die ganze Ausmistaktion und all diese Veränderungen, die das mit sich losgetreten haben, ja sicher bei dir auch stark verändert, wie du Klamotten konsumierst, wie du essen, was du einkaufst.
Ja, natürlich. Also das Der Minimalismus ist jetzt bei mir auch nicht nur auf Dinge beschränkt oder nur auf meinen Schrank, sondern ist für mich einfach so eine komplette Lebenseinstellung, die auch ganzheitlich einfach greift. Ja, also es geht auch um das Bewusstsein für unsere Umwelt und für unsere Natur und natürlich auch hauptsächlich von Lebensmitteln. Welche Lebensmittel konsumieren wir? Kann ich das mit meinen Werten vereinbaren? Und wenn ich dann sage, okay, ich lebe nach den und den Werten und ein Wert davon ist Liebe, inwiefern passt dann zum Beispiel noch mein Fleischkonsum oder Milchproduktekonsum zu dem Wert? Und kann man das irgendwie dabei überdenken? Und das hat sich bei mir, also ich habe schon immer sehr bewusst auch Lebensmittel eingekauft und auf Regionalität und Bio und Saisonalität geachtet, aber das ist jetzt natürlich noch mal mehr geworden. Ich lebe auch seit über einem Jahr vegan und esse gar keine tierischen Produkte mehr. Und das hat sich da natürlich auch komplett drauf ausgewirkt, ja. Und natürlich auch auf die Klamotten und Schuhe. Also bestes Beispiel, ich habe mir vor 2 oder 3 Jahren ein paar Birkenstöcke gekauft. Da ist noch Leder mit verarbeitet und habe jetzt einfach ein Dreivierteljahr nach gescheiten Sandalen gesucht, die meine Birkenstöcke ersetzen, weil die einfach so runtergelatscht sind. Und ich habe einfach keine gescheiten gefunden. Und dann hat Birkenstock ja die vegane Linie rausgebracht, die halt natürlich sofort vergriffen waren. Und ich habe nirgendwo Schuhe bekommen und habe mich sehr schwer mit der Entscheidung getan. Da fehlt mir dann manchmal auch noch so eine gewisse Leichtigkeit, wo ich mir denke, okay, jetzt könntest du halt einfach mal ein paar Schuhe kaufen zum Wohle deiner Füße.
Ja.
Aber das ist dann auch, ja, da tue ich mich dann sehr schwer, gerade auch solche Dinge zu konsumieren und habe die Schuhe, meine alten Birkenstöcke wirklich bis zuletzt abgerobbt und die sahen richtig schlimm aus. Da war unten schon über, also bei der Hälfte von der Sohle schon das Kork zu sehen und also es war nicht mehr feierlich, bis ich jetzt endlich ein paar neue Birkenstöcke, die veganen, gekauft habe. Aber das ist auch so, wo ich mir denke, okay, das ist mir einfach wert zu warten und ich bin mir dessen bewusst und ich möchte auch nicht einfach irgendeinen Scheiß konsumieren. Ja, dann habe ich mir die Plastikvariante im Laden angeguckt und sage so, okay, geil, ich kaufe mir die jetzt, weil ich brauche unbedingt neue Schuhe und dann stehe ich im Laden, habe die in der Hand und denke so, nee, dafür gebe ich nicht 40 Euro aus. So. Und dann habe ich halt nochmal 2 Wochen gewartet und dann hat es geklappt. Und das ist natürlich ja, jetzt so mein Ding. Andere tun sich damit vielleicht leichter, andere tun sich vielleicht mit den Lebensmitteln da ein bisschen schwerer. Da fällt es mir total leicht, auch mega konsequent zu sein und da einfach so einzukaufen, wie ich das für mich und meine Werte im Einklang ist. Und
ja, ich glaube, da darf wirklich, wie du das so schön gesagt hast, jeder so seinen Weg auf dieser Reise, sei es der pure Minimalismus, Nachhaltigkeit, all diese Themen, die ja auch miteinander komplett verwoben und verstrickt sind, da seinen eigenen Weg finden. Bei dem einen Bereich fällt das der Person leichter, dort ist das leichter. Wie du gesagt, du hast ja gesagt, so diese Leichtigkeit und wahrscheinlich nicht noch sich damit einen weiteren Stressfaktor ins Leben zu bringen, von denen wir ja schon mehr als genug haben und es dann auf Teufel komm raus ja auch perfekt zu machen. Hast du da auch manchmal so innerliche Dialoge mit mir, was den Perfektionismus in diesem Bereich anbetrifft, so von wegen, ich will das jetzt aber alles perfekt machen?
Ja, klar. Also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, war das für mich so, oh mein Gott, wie schlecht habe ich gelebt in den letzten Jahren. Wie konnte ich nur? Und habe versucht, alles so perfekt wie möglich zu machen. Ich habe nur unverpackt eingekauft, gar kein Plastik. Ich habe auch null Schminke benutzt und nicht und vorher jeden Tag zugeklatscht bis zum geht nicht mehr. Und dann, also ich habe mich da wirklich komplett runtergefahren und ja, Badezimmer ist natürlich auch noch ein großes Thema. Und wie du schon gesagt hast, es findet jeder ihren eigenen, jede findet ihren eigenen Weg und auch die eigene Balance am Ende. Und darum geht's halt auch, um einfach achtsam mit sich selbst umzugehen und nicht nur zu gucken, oh Gott, wie kann ich die Welt retten, schützen, was kann ich jetzt noch besser machen, sondern auch zu gucken, wie geht's mir damit, wie fühle ich mich damit. Und inzwischen, dieses Kleidungsthema ist bei mir immer noch ganz stark präsent, weil gerade auch im Übergrößenbereich nachhaltige Mode sehr schwer zu bekommen ist. Aber gerade da ist halt auch wieder der Wert, Liebe, ich könnte es nicht ertragen, ein Kleidungsstück anzuhaben oder zu kaufen, wo ich genau weiß, wenn ich mir für 4 € dieses T-Shirt kaufe, dann weiß ich garantiert, dass irgendwo jemand unter grottigsten Arbeitsbedingungen leidet, krank wird, am Ende sogar stirbt. Das kann ich mit meinem Gewissen überhaupt nicht mehr vereinbaren. Ja. Also das geht gar nicht. Und deswegen habe ich halt auch, also erstens deswegen so wenig, weil es halt gar nicht erst so viel Angebot gibt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch total wichtig, wie du schon sagst, was ist mit dem Konsum? Wie viel konsumiere ich denn noch? Ja, du kannst ja auch kaputt konsumieren. Und wenn du irgendwie 1000 nachhaltige Schuhe in deinem Schrank hast und irgendwie 25 Quadratmeter Ankleidezimmer vollgestopft mit nachhaltigen Klamotten, dann ist das Ganze halt auch nicht mehr nachhaltig. Nee. Weil, ja, das so funktioniert das Thema einfach nicht, dass ich mich kaputt nachhaltig konsumiere.
Nee, und ja auch, ich meine, was brauchen wir wirklich? Also ich habe, jetzt wenn ich mal bei mir in die Wohnung reinguck, ich habe so einen Meter Schrank, 2 Meter Höhe. Da kommen meine Freunde schon immer rein und sagen, Ute, da sind all deine Klamotten drin. Gut, die Schuhe sind woanders. So meinen Schuhtick konnte ich noch nicht ganz ablegen, ja. Aber sag ich immer, ja, da sind all meine Klamotten drin, Sommer- wie Winterklamotten. Und von denen, die da drin sind, schaffe ich es teilweise nicht einmal, alle Sachen von anzuziehen. Und das ist halt echt die Frage, die du dir auch wahrscheinlich jetzt mal stellen kannst. So, was brauchst du wirklich? Um was? Da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Marie Kondo. So, was macht einem auch Freude?
Ja, Marie Kondo finde ich tatsächlich ein bisschen bedenklich. Also es geht ja auch gar nicht darum, so wenig, also ne, ums Ausmisten. Das Ausmisten ist ja die Methode, um dann am Ende zu dem zu kommen, was du möchtest. Dich nämlich wohlfühlen, dich leicht fühlen, Raumfreiheit zu haben, auch in deinem Kopf, um dich halt um wichtige Dinge zu kümmern. Und oft hat es ja einen Grund, warum wir uns mit verschiedenen Dingen zumüllen. Bei mir war es damals der Job. Aber wenn du dann eben anfängst auszumisten und nicht weißt, was du mit deiner Zeit anfangen sollst, also nicht das Ausmisten selbst, gibt dir dann, natürlich gibt dir das im ersten Moment auch ein gutes Gefühl, aber wenn du danach so viel Freiheit hast und die Themen, die dann wirklich hochkommen, die schon lange in dir kochen, die müssen auch verarbeitet werden, aber dann hast du erst Zeit und Raum dafür, dich damit zu beschäftigen und dich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich halt immer so ein bisschen gefährlich bei Marie Kondo und auch bei der Serie. Ja, und jetzt ist ausgemistet und jetzt geht's allen wieder gut. So. Und es gibt noch so eine andere Ausmist-Serie, auch aus Amerika, da habe ich auch mal reingeschaltet. Und da ist auch so, ja, dann misten sie bei den Leuten aus. Die haben ein mega geiles Haus und die waren vorher auch richtig krass messy-mäßig drauf. Ja, und dann haben die nach 6 Monaten irgendwie wieder kontrolliert und das Haus war genauso. Zugemüllt. Mhm. Aber dann geht's halt nicht, also das ist doch auch nicht nachhaltig, dann sowas durchzuziehen. Und das finde ich halt gefährlich zu sagen, ja, nur dadurch, dass du ausmistest, geht's dir besser? Nein, dadurch, dass du ausmistest, hast du Zeit und Raum, dir wirklich Gedanken um dich selbst zu machen, dich zu reflektieren, dich mit Dingen zu beschäftigen, die du gerne tust. Aber wenn man sich halt immer den ganzen Tag nur mit irgendwelchen Leuten trifft und Party macht und keine Ahnung was und gar nicht in sich selbst reinhört, was will ich denn, was braucht denn mein Körper? Lerne ich vielleicht ein Instrument? Möchte ich mal ein schönes Buch lesen? Oder will ich einfach nur sein? Oder mal eine Runde meditieren oder so. Viele Menschen können das gar nicht. Und das schafft Raum dafür. Aber ja, das muss man auch lernen.
Ja, du sagst ja auch von dir, dass du Genussmentor oder nennst dich Genussmentorin. Ich finde das so toll. Auf den ersten Blick, wenn man mit den einzelnen Themen vielleicht gar nicht so viel am Hut hat, könnte man jetzt meinen, ja, Minimalismus und Genuss. Das eine ist ja so ein kleiner Gegensatz von dem anderen. Aber dabei, glaube ich, müssen sich die zwei absolut nicht ausschließen. Was sagst du dazu? Beziehungsweise nach deiner Meinung nach, wie ergänzen sich quasi diese zwei Konzepte?
Also Das ist dann natürlich auch wieder Interpretationssache, wenn man Minimalismus nicht mit Verzicht gleichsetzt, dann finde ich, für mich ist Minimalismus auch eine Voraussetzung, um richtig genießen zu können, weil wenn ich permanent mit anderen Sachen mich zudröhne, ob das Fernsehen, Werbung ist oder laute Musik und Licht flimmern vom Fernsehen, Straßenverkehrslärm, dann kann ich nicht wirklich genießen. Und Genuss heißt, bedeutet für mich auch im Hier und Jetzt zu sein und einfach zu sehen, okay, es geht ja nicht nur darum, Lebensmittel zu genießen, sondern auch bestimmte Situationen oder ja, wenn du im Park spazieren gehst, kannst du dich dann an, genießt du den Anblick von einer schönen Blüte oder von Vögeln, die rumfliegen und zwitschern oder genießt du den Geruch kurz bevor es anfängt zu regnen? Nimmst du das überhaupt wahr oder bist du so überlagert von den ganzen Reizen, die halt diese Sinne betäuben? Und das ist für mich irgendwie total wichtig, auch so kleine Dinge oder mal in die Pfütze zu springen oder so. Und bei mir kam das auch vermehrt, nachdem ich meinen Hund adoptiert hatte und mit dem halt auch jeden Tag draußen bin und das Handy dann auch natürlich manchmal dabei habe. Aber mein Hund merkt halt sofort, wenn ich das Handy in der Hand habe und wenn ich mich nicht konzentriere und halt nicht im Hier und Jetzt bin. Und das merke ich zum Beispiel, dass er dann anfängt, Tauben zu jagen, wenn ich aufs Handy gucke.
Ehrlich?
Okay, Handy weg. Ja, das ist ein ganz schlauer Hund. Ja, und genauso ist es beim Essen auch. Ja, viele holen sich schnell was irgendwie in Plastik eingepackt und essen das auf dem Weg wieder zur Arbeit zurück in der Mittagspause oder schnell mal auf dem Weg ins Auto oder im Auto. Und das ist halt kein Genuss, du hast keine Zeit, keinen Raum, keine Konzentration, um dich irgendwie auf ein Nahrungsmittel oder ein Gericht zu konzentrieren. Und bei mir ist es so, dass der Genuss nicht erst anfängt, wenn ich anfange zu essen, sondern schon beim Einkaufen oder schon bei der Überlegung, was gibt's auf dem Markt? Ich gehe über den Markt und gucke, was gerade Saison hat und was mich so anspringt und die Farben und die Gerüche. Und ja, das ist einfach so, das ist für mich so voll das Event, auf dem Markt einkaufen zu gehen und zu überlegen, was ich daraus machen kann. Und da fängt für mich schon der Genuss an und nicht erst, wenn ich dann am Tisch sitze und anfange zu essen. Ja. Und es zieht sich halt weiter, ne? Welche Materialien benutze ich, um die Lebensmittel zu verarbeiten? Habe ich ein welliges Plastikbrett, wo ich Scheiße drauf schneide? Oder ein stumpfes Messer, wo ich abrutsche und mich eher verletze, als wenn ich mit einem scharfen Messer arbeite? Habe ich gute Töpfe, wo die Henkel nicht heiß werden, wo man irgendwie die sicher greifen kann oder die Pfanne gut schwenken kann und der Griff nicht die Hitze leitet? Und das sind so Kleinigkeiten, da achte ich sehr drauf. Und genauso ist es dann auch wie bei Teller, Tassen und Besteck, ne? Habe ich irgendwie so einen ollen Silberlöffel von meiner Urgroßmutter, den ich halt gar nicht richtig in den Mund nehmen kann und wo man immer noch so diesen Geschmack noch dabei hat und denkt so, okay, das ist halt kein Genuss, ne? Und das sind so, ja, da bin ich halt auch wieder so sehr ganzheitlich unterwegs, weil ich auch sehr sensibel bin und mich auch sehr schnell von so Sachen ablenken lasse oder die mich dann stören, wo ich denke, ich möchte jetzt aber irgendwie meinen Raum haben, um das in Ruhe zu genießen und vorbereiten zu können. Und für mich ist Kochen auch wie Meditation. Also ich mag das nicht, mit anderen Leuten zusammen zu kochen. Ich denke so, nee, ich mache es lieber alleine. Wenn es fertig ist, dürft ihr dann kommen. Also das ist so, ja, schon voll das Erlebnis für mich, zu kochen. Da kann ich auch voll gut abschalten. Da stehe ich da stundenlang, kann schnibbeln, machen und tun. Okay, ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen, stundenlang in der Küche zu stehen. Zumindest nicht unter der Woche, wenn man in der Regel keine Zeit hat, sondern da will man es ja eher schnell und einfach haben. Aber da steht der Genuss für mich trotzdem immer noch an erster Stelle.
Man kann ja auch mal ein bisschen was vorbereiten, vorkochen, sich ein bisschen organisieren. Oder wenn man mal irgendwie auswärts irgendwo ist, dann ja auch die Frage, wo mache ich das? Wenn nun jemand oder vor allem wenn die Mädels da draußen, die zuhören, so erste Schritte in diese Richtung gehen wollen. Minimalistischer oder lassen wir, sagen wir, nachhaltiger zu leben, mit mehr Genuss, mehr Leichtigkeit, weil diese Nachhaltigkeit, dieser Minimalismus ja den Raum schafft. Ich finde, das ist so ein schönes, ist so ein schönes Bild, dieses Raum schaffen durch das Aufräumen, das Ausmisten, schaffst du Raum, damit was anderes entstehen kann, was Neues entstehen kann. Das ist, das Bild finde ich wunder, wunder, wunderschön. Welche Tipps hast du da, wo man anfangen kann? Und ja, wie man so diesen Weg beschreiten kann?
Das ist tatsächlich eine gute Frage und ich glaube, dass es auch ganz stark von der Frau oder dem Mann abhängt, die damit starten möchte. Wo es, ich sage immer, am besten fängt man da an, wo es einem am leichtesten fällt. Also wenn du sagst, okay, Badezimmer bin ich relativ leidenschaftslos, dann fang im Badezimmer an. Wenn du sagst, okay, Küche fällt mir super leicht, dann fang in der Küche an. Und gerade auch in der Küche kann man damit anfangen, die Lebensmittel auszusortieren, die vielleicht schon abgelaufen sind oder ja, die man noch nie benutzt hat. Und dann kann man einen schönen Korb machen und sagen, okay, ich mache jetzt eine Eat-Up-Challenge und sage alle Dinge, die ich jetzt die letzte Zeit nicht benutzt habe oder die abgelaufen sind, weil die meisten Dinge, die abgelaufen sind, sind nicht abgelaufen. Das ist ja auch so ein
Mindesthaltbarkeit.
Mindesthaltbar und nicht tödlich. Ja. Da kann man ganz gut so eine Eat-Up-Challenge machen und das dann loswerden und dann sagen, okay, welche Lebensmittel esse ich denn wirklich regelmäßig und was kommt denn wirklich auf den Tisch und brauche ich 10 verschiedene Nudelsorten und 5 verschiedene Müslis oder reicht mir halt eins und eine Sorte? Und ich glaube, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, wenn man irgendwie in der Küche starten möchte oder gerade auch bei Gewürzen. Es war bei mir so, am Ende hatte ich halt über 120 verschiedene Gewürze, weil ich die halt aus aller Welt irgendwie mitgebracht habe, aus jedem Urlaub ein neues Gewürz und eine neue Mischung. Und wenn man sich dann mal überlegt, welche man wirklich benutzt und welche man braucht. Eine gute Methode ist auch in der Küche, genauso wie mit allen anderen Sachen auch, du packst einfach alles in den Karton, stellst in den Keller oder auf den Dachboden, Balkon, wohin auch immer er nicht im Weg steht. Und immer wenn du eine Sache brauchst, gehst du zu dem Karton und holst sie raus. Und dann kann man eigentlich ganz gut gucken, was bleibt denn da noch nach 3 Monaten drin liegen? Was benutze ich denn nicht? So, und das ist eigentlich, das kann man im Badezimmer genauso machen, beziehungsweise im Badezimmer könnte man sich dann nochmal überlegen, brauche ich wirklich irgendwie 4 oder 5 Shampooflaschen in der Dusche, die da rumstehen? Das ging bei mir früher genauso, ja, da hatte ich, oh ja, und das riecht gut, und das riecht gut, und das brauche ich noch, und das ist für besonders, und ah ja, dann noch die Bodylotion, und dann noch das, und im Badezimmer fiel es mir zum Beispiel am allereinfachsten. Also da habe ich zack, 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 kurzer Prozess, ich habe ein Stück Seife, was ich für alles benutze, und fürs Gesicht mein Karottenöl und eine Sonnencreme und für den Körper auch noch ein Öl und fertig. Ich habe noch meinen Cognac-Schwamm. Ja, da ging das ratzfatz. Aber das muss dann jede für sich entscheiden, wo es am leichtesten fällt. Aber ich glaube, die Karton-Methode.
Die ist ganz gut.
Ja.
Die ist dann, glaube ich, auch, ich glaube, die Feststellung wird dann relativ erschreckend oder einfach, ja, die Wahrheit so zum Tageslicht bringen, dass man einfach, wie viel man hat, was man nicht nutzt. Ja. Also Karton-Methode, sehr gut. Die habe ich zum Beispiel noch nicht ausprobiert. Ich war auch eher so der Typ, alles raus, einmal gucken und weg. Und ich habe zum Beispiel angefangen, als ich meine Wohnung aufgelöst habe in Frankfurt, habe ich erstmal einen Teil verkauft, um zu sehen, wie fühlt sich das an, was macht das mit mir? Und es hat sich gut angefühlt und dann habe ich es immer so weitergemacht.
Ja, das ist tatsächlich mit dieser Hals-über-Kopf-Methode, so wie ich das gemacht habe, nicht bei vielen Menschen ratsam, weil man dann doch am Ende, viele fragen, oh, hast du eigentlich bereut, das alles weggegeben zu haben? Und bisher, also wirklich bereuen tue ich es nicht, aber ich vermisse manchmal meine rosafarbene KitchenAid. Das war so das Kernstück meiner Küche mit so Nudel, allen möglichen Aufsätzen, aber tatsächlich ist diese Maschine einfach viel zu groß für meinen Single-Haushalt und ich brauche das nicht mehr. Ich komme auch ohne zurecht. Und
ja,
das ist, glaube ich, sich dann zu sagen, immer wenn so ein Moment hochkommt, ah, jetzt hätte ich sie ganz gerne. Nee, aber nur weil ich sie einmal im Jahr irgendwie benutzen möchte, brauche ich sie halt nicht. Das ist dann ganz gut, nochmal zu reflektieren. Und apropos Küchenmaschine. Ich bin ja schon eher hauptsächlich in der Küche unterwegs und habe da gesagt, oh, ich hätte gerne nochmal so einen Food-Prozessor. Und habe mir dann auch wirklich eine Strichliste gemacht und gesagt, okay, jetzt würde ich ihn benutzen, jetzt würde ich ihn benutzen, jetzt würde ich ihn benutzen und dann auch aufgeschrieben, für was. Und dann wusste ich, okay, es macht auch wirklich Sinn, mir den anzuschaffen, ja, weil ich benutze den regelmäßig. Und so dann Überlegungen anzugehen, ist auch nochmal eine gute Methode, um sich wirklich sicher zu sein, dass man das Teil dann auch braucht.
Total. Weil manchmal hat man dann ja so ich brauche das jetzt sofort und dann steht es in der Ecke und man nutzt das gar nicht. Das ist ein guter Tipp. Strichliste zuerst mal vorneweg, so wie, wann würde ich es wirklich benutzen? Ja. Cool. Also, ab zum Aufmisten. Britt, wo können denn die Zuhörer, die dich ja jetzt kennenlernen durften, mehr über dich erfahren? Und im Zweifel, weil du unterstützt ja auch andere dabei, bei diesem Prozess vielleicht auch mit dir arbeiten.
Ja, ich bin hauptsächlich auf Instagram aktiv. Und da dürfen mir gerne alle folgen, die jetzt diese Folge angehört haben. Da bin ich zu finden unter Britt-Morbitzer. In meiner Bio ist auch meine Webseite verlinkt. Man kann mir auch über Instagram eine Direct Message schicken oder halt auch eine E-Mail. Und da freue ich mich sehr, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind oder ihr mehr über mich und mein Angebot erfahren möchtet.
Ja, die Britt macht nämlich gerade auch auf Instagram noch eigentlich noch viel, viel mehr Body Positivity und einfach macht auch ihren Mund auf, wenn irgendwelche Sachen ihr echt quer stehen. Letzte Woche war das so schön, als du gesagt hast, so dieser Instagram-Kanal ist mein Wohnzimmer und wenn hier jemand mit komischen Worten um sich herschlägt und Kritik und sonst was, dann hat der bitte zu gehen und blockiert. Also da gibt's noch viel, viel mehr.
Ja, die Hauptthemen auf Instagram sind Body Positivity und Authentizität. Also genau, das jetzt durch mein neues Kochbuch einfach vegan genießen, sind die Themen Minimalismus und Küche natürlich sehr in den Vordergrund geraten. Aber die anderen Themen sind natürlich auch liegen mir sehr nah.
Ja, ja. Genau. Schön. Britt, dieser Podcast heißt ja The Good Karma Club. Und Karma in der Yoga-Philosophie sind ja unsere Handlungen, für die wir uns entscheiden. Tag ein, Tag aus. Und im Grunde ja, was ich heute wähle, das hat ja einen Effekt auf morgen. Da die Frage an dich, welche Entscheidung, welche Handlung hast du heute schon bewusst für dich getan?
Die Entscheidung, die ich heute bewusst für mich getan habe, war heute Morgen aufzustehen und erstmal eine halbe Stunde zu meditieren.
Sehr
das
cool.
Beeinflusst nämlich immer sehr mein Leben.
Ja.
Genau. Und ich habe auch eine Entscheidung getroffen, die ganze Woche betrifft, nämlich öfter zu mir Ja zu sagen und zu anderen nein.
Sehr gut, genau. Ja. Schafft auch Raum für dich.
Ja, genau.
Ja, ja. Wir kommen langsam zum Ende. Aber bevor wir abschließen, hast du noch irgendeinen Impuls, den du mit auf den Weg geben möchtest, was wir bis jetzt noch nicht abgedeckt haben oder eine kleine Aufgabe mit auf den Weg geben? Irgendwas?
Ich denke, am wichtigsten bei allem Ausmisten und Loslassen ist, auf sich selbst zu achten. Und nicht, weil du das Gefühl hast, du musst es jetzt machen, einfach durchziehen, sondern auch ganz arg auf dein Bauchgefühl und deine Intuition zu hören. Und wenn du ein Bild von ein Gemälde von deinen Urgroßeltern oder so hast, was dir am Herzen liegt und wo du denkst, ach ja, aber das ist ja eigentlich Nippes, hör auf dein Bauchgefühl und entscheide dich dafür und ja, mach keine Übersprungshandlungen bei der ganzen Hausmistaktion.
Vielen, vielen Dank, liebe Britt. Schön, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns hier beim Podcast. Und bis ganz, ganz bald.
Ja.